Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Goetzke, einen schönen guten Morgen. Emmanuel Macrons Rentenreform mit der Brechstange könnte in Frankreich eine große Profiteurin haben, die rechtsextreme Marine Le Pen. Wir sprechen gleich darüber, wie groß ihre Chancen bei möglichen Neuwahlen und bei der nächsten Präsidentschaftswahl sein dürften. Außerdem blicken wir nach Russland, wo immer häufiger Saboteure Sand in Putins Kriegsmaschinerie streuen. Und es geht nach Montenegro. Dort muss sich der amtierende Dauerpräsident Milo Djukanovic in der Stichwahl beweisen. Dieser Sonderartikel der französischen Verfassung, der dürfte bei den Bürgern inzwischen genauso verhasst sein wie die Rentenreform, die mit eben diesem Artikel beschlossen wurde. Am Parlament vorbei nämlich hat Frankreichs Präsident Macron letzten Donnerstag das Raufsetzen des Rentenalters von 62 auf 64 entschieden. Ob er damit wirklich rechtlich durchkommt, ist noch nicht ganz klar. Der Verfassungshof und Misstrauensanträge könnten den Plan noch vereiteln. So oder so hat Macron einen politischen Scherbenhaufen hinterlassen. Auch am Wochenende sind Tausende teils gewaltsam auf die Straße gegangen und politisch dürfte die Opposition profitieren, allen voran die rechtsextreme Marine Le Pen. Claire de Mesmer ist Politologin am Marc-Bloch-Zentrum der Humboldt-Uni in Berlin. Und ich habe sie vorhin gefragt, ob Macron die Bürger mit der Reform in die Arme von Le Pen treibt.
Es ist ein bisschen komplexer als das. Wir haben im Moment in Frankreich mit einer sozialen, politischen und institutionellen Krise zu tun. Und es sind mehr Player als nur Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Kurzfristig ist es eher unwahrscheinlich, dass das Misstrauensvotum, das der Rassemblement National von Marine Le Pen jetzt einleiten möchte, gelingt, weil dafür bräuchte Le Pen genug Abgeordneten. Das ist im Moment eher unwahrscheinlich. Aber die Frage ist, was passiert mittel- und langfristig? Und da ist die Antwort natürlich nicht so einfach. Marine Le Pen versucht sich jetzt als Hauptfigur der Opposition in Frankreich zu positionieren. Das heißt, sie hatte eine klare Position jetzt, das heißt Frontalopposition gegen die Rentenreform von Macron. Sie ist wenig präsent in Demos und sie hält die Regeln des parlamentarischen Verfahrens ein. Sprich, sie versucht Seriosität zu zeigen, Glaubwürdigkeit.
Sie haben ja gerade das Misstrauensvotum angesprochen im Parlament, das für heute ja angekündigt wurde. Steht die Rechtspopulistin, Rechtsextremistin da jetzt quasi als Retterin der Demokratie da?
Nee, das würde ich nicht sagen, überhaupt nicht. Also Marine Le Pen versucht jetzt, und sie braucht Allianzen mit anderen Parteien für dieses Misstrauensvotum. Und in den letzten Tagen hat man gesehen, dass Marine Le Pen die Abgeordneten der Konservativen gelobt hat, die sich der Reform widersetzen. Also sie sucht nach Allianzen. Und das macht sie überhaupt nicht diskret, sondern man sieht, dass sie versucht, Bündnisse außerhalb von ihrem traditionellen Wahlkreis zu suchen und vor allem zu finden. Aber das funktioniert nicht. Das ist der Punkt. Und es gibt ein zweites Misstrauensvotum von anderen Abgeordneten. Das heißt, nicht Le Pen allein ist da mit diesem Versuch, ja, mit dieser Forderung. Dazu kommt noch, dass eigentlich viele Parteien jetzt und eine sehr große Mehrheit von Wählerinnen diese Methode von der Regierung und diese Methode von Emmanuel Macron stark kritisieren. Emmanuel Macron spricht jetzt von einem demokratischen Weg, aber ein so wichtiges Gesetz durchsetzen zu wollen ohne finale Abstimmung, das sorgt für Ablehnung, aber das sorgt auch für Ärger. Das sieht man auf der Straße.
Sie haben die Konservativen ja angesprochen, bei denen man sich ja nicht sicher war, ob sie für die Rentenreform stimmen würden. Obwohl sie ja eigentlich für das Raufsetzen des Rentenalters sind, spekuliert man da schon auf Koalition mit Le Pens Rassemblement National? Also gibt es da Gemeinsamkeiten, Ambitionen?
Das ist natürlich der Wunsch von Marine Le Pen und das ist eigentlich, wovon sie wirklich profitieren würde. Aber ich denke wirklich nicht, dass die Konservativen, die Republikaner das mehrheitlich machen werden. Bis jetzt ist diese Grenze zwischen Republikanern, passt auf Deutsch nicht wirklich, zwischen Konservativen und Le Pen Abgeordneten, diese Grenze ist sehr dicht. Und die Position der Republikaner ist nicht so klar. Ein großer Teil unterstützt die Reform von Emmanuel Macron, weil ja eine Erhöhung von dem Rentenalter ihre eigene Forderung ist. Aber andere sind dagegen, weil sie in der Position sind und sie sehen das als ihre Rolle. Und das verwischt die Linien. So können die Konservativen keine klare Botschaft schicken. Das macht das Ganze noch komplizierter.
Sie haben ja gerade schon gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass Le Pen heute mit dem Misstrauensvotum durchkommt, also die Regierung stürzen wird. Trägt aber ein Präsident, der Reformen, für die er keine Mehrheiten hat, durchboxt zu einer Normalisierung von Le Pens Rassemblement National bei, also zu einer Normalisierung der Rechtspopulisten, Rechtsextremen?
Ja, diese Normalisierung, der Wille, salonfähig zu werden oder zumindest salonfähig zu erscheinen, das ist genau, was Marine Le Pen möchte. Und deswegen ist sie bis jetzt eher zurückhaltend, was Demos angeht, was Krawallen angeht, die im Moment eine sehr große Rolle spielen und ich denke, in den nächsten Tagen eine noch größere Rolle spielen werden. Das versucht sie. Ich denke nicht, dass das will überhaupt nicht, aber das ist zumindest die Strategie von Marine Le Pen, um sich da für die nächste Präsidentschaftswahl als wichtige oder als wichtigste Oppositionsführerin darzustellen.
Kann Le Pen diese Präsidentschaftswahl überhaupt verlieren?
Ja, auf jeden Fall. Sie kann die Präsidentschaftswahl verlieren. Es ist noch sehr viel Zeit bis dahin. Es kann sehr viel passieren. Ein Schlüsselelement wird die Straße sein. Also in Frankreich gibt es diese Macht der Straße. Wir haben alle noch in Erinnerung die Bewegung der Gelbwesten, die das Land blockiert haben und auch die Regierung von Reformplänen abgehalten hat. Also das ist die Frage, was passiert jetzt mit Gewalt auf der Straße? Gibt es eine Verschärfung von dieser Situation? Wie positionieren sich andere Oppositionsparteien, sprich die Republikaner, die Konservativen, aber auch die Linke? Also es gibt noch sehr viel Dynamik im Spiel. Die Präsidentschaftswahl wird erst 2027 stattfinden. Also bis dahin kann sehr viel passieren. Aber die Situation ist überhaupt nicht klar, weil das ist nicht so wie in Deutschland mit klaren Parteien und diese Möglichkeit oder diese Bereitschaft auch Koalitionen zu schließen. Das ist in Frankreich überhaupt nicht so. Die Parteienlandschaft ist zersplittert und alles ist sehr konfrontativ. Und deswegen würde ich erstmal mit einer Vorhersage wirklich sehr gern warten.
Sagt die Politologin Claire de Mesmer. Mit ihr sprach ich über Macrons Rentenreform und die Profiteurin, die mögliche Le Pen. Auch gut ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges scheint in Russland die Zustimmung dafür groß zu sein. Der Grad der Unterstützung liegt ziemlich konstant bei 70%. Und das sind Informationen des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Levada. Natürlich gibt es auch in Russland Kriegsgegner. Sie zeigen sich inzwischen nicht mehr bei Protesten, sondern eher durch Sabotageaktionen. Sie sabotieren Bahnlinien, Kriegsgerät. Und letzte Woche ging die Zentrale des FSB, des Geheimdienstes in Rostow, in Flammen auf. Meistens gibt es für die Aktion offiziell andere Erklärungen. Welche Version die richtige ist, lässt sich natürlich unabhängig nicht überprüfen. Florian Kellermann hat mit Aktivisten gesprochen, die von sich sagen, dass sie Sabotageakte aus dem Ausland unterstützen und koordinieren.
Ein lauter Knall. Dann steigt aus dem zweistöckigen Gebäude Rauch auf. Spätere Videos zeigen, wie das Gebäude in Flammen steht. Die Aufnahmen stammen aus der vergangenen Woche von einer Überwachungskamera im russischen Rostow am Don. Sie zeigen das Gebäude des Inlandsgeheimdienstes FSB, dessen Zentrale in dieser Region nahe der Grenze zur Ukraine. Die Behörden erklärten das Feuer später mit einem Kurzschluss. Zum Knall, der auf dem Video zu hören ist, passt das nicht. Das Feuer im FSB-Gebäude, einer von vielen Vorfällen in Russland in den vergangenen Wochen, die manche Beobachter auf organisierte Sabotage zurückführen. So Ilya Ponomarev, ehemaliger Duma-Abgeordneter, der heute in der Emigration lebt und der solche Gruppen als Partisanen bezeichnet. Wir haben in 40 Regionen Partisanentätigkeit festgestellt, also in allen wichtigen Regionen der Russischen Föderation. Insgesamt schätzen wir ihre Zahl auf etwa 1000. Bekannte sind uns im Moment 5 Netzwerke. Vor kurzem ist aber eine neue Gruppe hinzugekommen. Mit ihr haben wir noch keinen Kontakt. Sie tritt bisher nur mit ihrem Kanal auf Telegram in Erscheinung. Mit wir meint Ponomarev sich und andere Russen im Exil. Sie unterstützen diese Gruppierungen mit Informationen und mit technischem Material, wie Ponomarev es nennt. Die meisten Saboteure seien jung, um die 20 Jahre alt. Die allerwenigsten von ihnen hätten Erfahrung in der Armee oder der Polizei. Viele seien politisch linksorientiert, aber es gäbe auch einige Rechtsgerichtete unter ihnen, so Ponomarev. Praktisch jeden Tag gibt es irgendwo eine Aktion. Sie werden im Telegram-Kanal Rospartisan dokumentiert. Einige Beispiele aus den vergangenen Wochen, mutmaßlich das Werk von Saboteuren. Im Gebiet Krasnodarsk wurde ein Militärhubschrauber so beschädigt, dass er nicht mehr flugbereit ist. In Burjatien zerstörte eine Gruppe ein Eisenbahnstellwerk. Auf einem Militärflughafen in Wladiwostok verbrannte ein Militärflugzeug vom Typ SU-27. Ponomarev schreibt auch das Attentat auf den nationalistischen Philosophen Alexander Dugin im vergangenen August Partisanen zu. Durch die Autobombe kam allerdings nur dessen Tochter Daria Dugina ums Leben. Den Anschlag auf die Krimbrücke, die das russische Festland mit der Halbinsel verbindet, zählen die Partisanen zu ihren größten Erfolgen. Das war im vergangenen Oktober. Auch Saboteure im Nachbarland Belarus streuen immer wieder erfolgreich Sand in die Kriegsmaschine des Kremls. Zuletzt Ende Februar mit der Beschädigung eines russischen Aufklärungsflugzeugs. Das geschah auf dem belarussischen Militärflugplatz Matschulischtschi. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht, aber Saboteure dokumentierten die Aktion. Ein herber Schlag für die russische Armee, sagt Alexander Assarau, ehemals ein hochrangiger Polizist in Belarus. Dieses Flugzeug vom Typ A-50 ist sehr wichtig für Russland. Die russische Armee besitzt nur 4 davon. Dasjenige, das in Belarus beschädigt wurde, deckte die Ukraine von Norden ab und klärte bis in die Europäische Union hinein auf. Es hat auch Raketenangriffe auf die Ukraine koordiniert. Diese seien nun deutlich ungenauer geworden, so Alexander Assarau. Partisanen hätten den Anschlag mit 2 Drohnen ausgeführt. Das Flugzeug werde nun im russischen Taganrog repariert und falle für mindestens 6 Monate aus. Assarau hat das Treffen für das Interview in ein Café in Warschau gelegt. Von Polen aus leitete er die Organisation BIPOL, die, wie er sagt, Saboteure in Belarus koordiniert. Sie habe auch gute Verbindungen zu Polizei und Militär in Belarus. Ihr Ziel ist es, den Machthaber Alexander Lukaschenko zu stürzen und demokratische Wahlen herbeizuführen. Auch BIPOL organisiert seine Arbeit über einen Telegram-Kanal. Der Kriegsbeginn in der Ukraine hat dazu geführt, dass sich an einem Tag 30.000 Menschen bei uns gemeldet haben. Inzwischen sind es 200.000. Wir kommen gar nicht nach, sie alle zu überprüfen. Wir fragen dabei natürlich nicht nach Namen, Adresse oder Telefonnummer. Natürlich seien längst nicht alle von ihnen bereit, Sabotageakte umzusetzen, so Assarau. Eine genaue Zahl der Partisanen will er nicht nennen. Weitere Aktionen wie die auf dem Flughafen Matschulischtschi seien geplant. auch wenn Lukaschenko seit dem jüngsten Anschlag solche Anlagen besser bewachen lasse.
Florian Kellermann berichtete über Saboteure des russischen Angriffskrieges in Russland und in Belarus. In Montenegro ist seit über 30 Jahren Milo Djukanovic an der Macht, mal als Regierungschef, mal als Staatspräsident. Kein Wunder also, dass ihn viele Montenegriner inzwischen Zar Milo nennen. Den Mann, dessen Karriere noch zu jugoslawischen Zeiten begonnen hat, konnten auch Korruptionsaffären, Mafiavorwürfe und internationale Justizermittlungen nicht vom Thron heben. Bislang jedenfalls. Bei der gestrigen Präsidentschaftswahl in Montenegro hat er zwar die meisten Stimmen bekommen, er muss sich allerdings in der Stichwahl gegen den proeuropäischen Ökonomen Jakov Milatovic durchsetzen, was nicht einfach wird. Silke Hanne berichtet.
Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Montenegro hat Amtsinhaber Milo Djukanovic die meisten Stimmen bekommen, aber nicht die absolute Mehrheit. Der Sozialist und ehemalige vierfach Premierminister des Landes muss in die Stichwahl. Für die gibt Djukanovic sich am Abend siegessicher. Ich erwarte den Sieg. Es gibt keinen Gegenkandidaten, den ich erwartet oder mir gewünscht habe. Welcher auch immer kommt, ist schwächer als ich. Das haben die Ergebnisse gezeigt, sodass ich bereit bin zu siegen, wer auch immer gegen mich antritt. Dabei ist Djukanovics Sieg in der zweiten Runde der Wahl in 2 Wochen alles andere als sicher. Und das hat sehr wohl mit seinem Gegenkandidaten zu tun. Jakov Milatovic, Ökonom, Teil der Bewegung Europa Jetzt. Auch Milatovic ist nach der ersten Wahlrunde euphorisch. Dass er in die Stichwahl kommen würde, war vorher nicht klar abzusehen. Das ist der Sieg all jener, die in den letzten 30 Jahren die Fackel der Freiheit in Montenegro getragen haben. Dies ist der gemeinsame Sieg eines schönen, besseren, gerechteren, gleichberechtigteren Montenegros, unseres Montenegros. Milatovics Zuversicht ist nicht ganz unbegründet. Sein Vorteil, er war vor 2 Jahren Minister in einer Expertenregierung. Durch von ihm angestoßene Reformen sind in Montenegro die Löhne durchschnittlich gestiegen. Zudem wurde die Regierung von der wichtigsten proserbischen Partei in Montenegro, der Demokratischen Front, gestützt. Deren Kandidat, Andrija Mandic, kam in der ersten Runde auf Platz 3. Und rief seine Anhänger noch am Abend dazu auf, in der Stichwahl für Milatovic zu stimmen. Unsere Wähler, die bei diesen Wahlen Andrija Mandic gewählt haben, fordere ich alle auf, bis zum letzten Wähler zur Wahl zu gehen und ihre Stimme Jakov Milatovic zu geben. Damit hat Milatovic potenziell eine große Wählerschaft. Und noch etwas könnte ihm helfen, die Sehnsucht vieler Montenegriner, ethnische Streitfragen hinter sich zu lassen. In den vergangenen Jahren wurde in dem Land heftig unter anderem über die Stellung der serbisch-orthodoxen Kirche gestritten. Sowohl Präsident Djukanovic als auch sein proserbischer Herausforderer Mandic hatten im Wahlkampf auf Polarisierung gesetzt. Offenbar nicht mit Erfolg, meint der Politologe Miloš Bešić. Gut für die Bürger Montenegros ist, dass es auch die Botschaft an alle Politiker und politischen Parteien, dass sie aufhören, sich mit Spaltung, mit abstrakten politischen Fragen zu beschäftigen. Sogar die Frage der EU scheint bei den Bürgern nicht an der Spitze der Agenda zu stehen. Sie wollen die Lösung konkreter wirtschaftlicher und sozialer Probleme. Das haben sie bei diesen Wahlen belohnt. In knapp 2 Wochen wird feststehen, ob sich dieser Trend weiter verfestigt. Dann findet die Stichwahl um das Präsidentenamt in Montenegro statt. Nur wenig später, im Juni, wird dann auch ein neues Parlament gewählt.
Silke Hane berichtete über die Präsidentschaftswahl in Montenegro, die in die 2. Runde geht. Und das war's von Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und einen guten Start in die neue Woche.